Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi.
Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Ihr habt es vor zwei Folgen schon gehört, der Hans ist jetzt erstmal einfach nicht dabei. Der braucht mal so ein Sabbatjahr oder ein Sabbatical. Der muss mal eine Runde auf seine anderen ganzen Themen zurechtkommen. Der muss sich um seine Familie kümmern und das geht alles vor. Und darum habe ich gesagt, ich übernehme mal eine kleine Runde und wir starten einfach mal rein mit ein paar Gesprächen mit interessanten Menschen. Und viele von denen habe ich vom Caravan-Salon kennengelernt, genauso den Hannes. Und ich sage erstmal, moin Hannes.
Ja, morgen, beziehungsweise bei mir auf jeden Fall schon Abend.
Ja, richtig. Wie gewohnt nehmen wir an einem gemütlichen Abend hier auf, ein klein bisschen vorproduziert, damit wir einfach terminlich zurechtkommen, aber für euch wie immer ein gemütliches Gespräch. Wer ist Hannes? Warum bist du hier? Vielleicht stellst du dich erstmal einfach eine kleine Runde vor.
Gerne. Also warum bin ich hier? Weil du mich eingeladen hast. Wir haben uns auch im Caravan-Salon hier einmal kurz kennengelernt. Ich weiß auch tatsächlich nicht allzu viel Bescheid, was wir jetzt besprechen werden. Du hattest mir gesagt, du würdest gerne einmal so ein bisschen die Geschichte von Miniaturing so beleuchten, wie wir uns gegründet haben, warum wir diese Camper bauen, und bist dann eben auf mich zugekommen. Hast mich gefragt, ob wir einen Podcast zusammen aufzeichnen wollen, und ich war schon relativ schnell dabei und habe gesagt, ja, habe ich mal Lust drauf. Habe ich bisher noch nicht gemacht, und ich bin gespannt, ja, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, cool. Hat mich auch gefreut, dass wir auf der Messe noch so einen kurzen Schnack direkt gesagt, ja, machen wir, coole Sache, finde ich cool, freut mich sehr. Es ist immer für, ich sag mal, Podcaster immer interessant, wenn man einfach mal Leute rein und mal Gäste dazu hört. Und ja, ich sag mal, die ZuhörerInnen möchten auch einfach so ein bisschen lauschen, und ich will hier keine Verkaufsveranstaltung machen, aber mir geht es ein bisschen um die Geschichten dahinter. Du hast gerade schon erwähnt, Miniaturing, so heißt eure Firma und so heißt, glaube ich, auch der kleine Caravan, den ihr baut, richtig?
Genau, also letztendlich ist das der Name der Firma, und der Name ist auch namensgebend für alle Modelle, die wir bauen. Die haben dann noch unterschiedliche Bezeichnungen. Der Begriff Miniaturing ist ursprünglich mal daraus entstanden, dass ich mir überlegt hatte, okay, für was steht eigentlich diese ganze Firma, die Marke, und was sollen wir Leuten geben? Und wir hatten immer das Konzept, wir möchten kleine Fahrzeuge bauen, das steht für das Mini, die das Reisen ermöglichen. Das steht für das Touring. Zusammengefasst ergibt das das Wort Miniaturing und ist außerdem noch angelehnt an das Wort Miniatur. Ja. Miniatur heißt ja, ich bilde etwas Großes, ein bisschen verkleinert ab, aber trotzdem mit allen Funktionen. Und genau das ist das, was wir immer verfolgt haben mit dem ganzen Projekt. Und so ist der Name entstanden.
Ja, cool. Ihr seid mir auf der Messe auch in der Halle der schon einiger Mikrocamper, Minicamper, würde ich sagen, aufgefallen. Ihr seid ein bisschen aus der Masse rausgestochen. Und zwar zum einen mit dem coolen Fahrzeug, zum anderen aber auch, ich meine, euch schon ein paar Mal da gesehen zu haben. Euch gibt es schon ein bisschen was länger, oder?
Ja, uns gibt es schon ein bisschen länger. Wir verlassen auch jetzt langsam Stück für Stück diesen Start-up-Modus, so will ich es mal nennen, obwohl wir schon noch viel, viel zu verbessern haben in unserer Organisation. Du hast uns vielleicht einmal mitbekommen durch Höhle der Löwen. Ja. Da war ich einmal persönlich, das wurde, glaube ich, 2020 aufgezeichnet. Und Ende 21 dann ausgestrahlt. Da war ich mit wirklich dem Ur-Ur-Ur-Modell in dieser Sendung und habe das einmal alles vorgestellt. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist das Bekannteste von uns, was man so kennt. Ansonsten waren wir natürlich auch schon auf verschiedenen Messen unterwegs, sind ziemlich aktiv, was den Social-Media-Bereich angeht, versuchen da immer einen guten Einblick allen Leuten zu geben. Die meisten kennen uns aber aus die Höhle der Löwen.
Ach ja, das war mir jetzt gar nicht der erste Begriff. Liegt vielleicht daran, dass ich in der Camping-Bubble ja recht viel unterwegs bin. Und wenn man viel auf Messen ist und bei Instagram und so unterwegs, dann findet man wahrscheinlich euch eher darüber sogar, wenn man so ein bisschen in der Materie drin ist. Aber cool, dass ihr da wart. Deal damals nicht bekommen?
In der Sendung nicht, aber durch die Sendung indirekt im Anschluss an Investor.
Sehr
und das
cool.
war auch der Startschuss für das ganze Projekt. Also davor war es wirklich auf sehr kleiner Flamme.
Mhm.
Da hatten wir so den Status einer Schrauberwerkstatt, die halt ein paar Fahrzeuge baut.
Mhm.
Und danach hat sich das halt zu was Größerem entwickelt. Und das Investment, das konnten wir halt auch nutzen, um das alles professionell aufzubauen, speziell die Entwicklung der Fahrzeuge zu finanzieren, weil das ist mit das teuerste und die größte Hürde, vor der man steht, wenn man sagt, ich will wirklich ein Produkt rausbringen, das zur Marktreife bringen. Und da kann man sich anstrengen und kreativ sein, aber ganz am Ende braucht es einfach eine gewisse Summe Geld.
Ja, stimme ich dir zu, ist leider so. Vor allem umso größer das Produkt wird. Ne? Also ich sag mal, so eine kleine Sache kann fast jeder selber in der eigenen Garage anfangen und irgendwie auch rausbringen, aber wenn es größer ist und dann noch sowas wie ein Fahrzeug und da gibt es ja auch einige Regeln, dann braucht man da auch sicherlich einiges an Geld und auch Zeit dafür, das fertig zu machen. Warum habe ich eben so dreist gefragt, Deal nicht bekommen? Das wäre es ja auf der Homepage wahrscheinlich irgendwo drauf, aus Höhle der Löwen, weiß ich was. Man kennt das ja immer, dass die das dann auch noch ein bisschen ausschlachten mehr. Aber freut mich, dass ihr danach einen Deal bekommen habt und das, ich sag mal, alleine geschafft habt. Oder die Löwen.
Ja, genau. Also alleine, sei jetzt mal dahingestellt, ob man das als alleine schaffen bezeichnet. Wir haben schon sehr viel selber gemacht, aber wir wollten uns dann auch eigentlich relativ schnell von dem Thema Höhle der Löwen lösen, weil wir wollten nicht als die Firma bezeichnet werden, die immer in Höhle der Löwen war, sondern ein einständiges Unternehmen, das sich aufbaut, das gute Produkte rausbringt und Höhle der Löwen ist ein Schritt, den wir mal gegangen sind, aber mehr auch nicht.
Das finde ich sehr gut. Persönlich finde ich das einfach sehr gut. Wenn sich jetzt alle ZuhörerInnen fragen, was ist der Miniaturing? Ihr redet über so einen Wohnwagen. Wie würdest du den denn mal ganz kurz beschreiben, damit man ein Bild dafür bekommt, damit man sich vorstellen kann, was es ist?
Oh, das ist tatsächlich schwer, weil wir natürlich ein ganz besonderes Design haben. Also, wir haben zwei verschiedene Modelle.
Mhm.
Grundsätzlich hatte ich ja schon mal erklärt, das sind immer sehr kleine Reisewohnwägen. Wir bauen also keine Standfahrzeuge. Das ist eigentlich immer so das, was dem Wohnwagen anhaftet, dass es ein Fahrzeug ist, das irgendwo auf dem Campingplatz steht und dann wieder nach Hause gezogen wird und das war's. Also wir sehen uns eher in der Sparte Roadtrip, Vanlife, aber das Ganze eben auf Wohnwägen umgesetzt. Und dann versuchen wir das möglichst plastikfrei umzusetzen und sind vom Design her und der Materialauswahl ganz weit von dem konventionellen Markt weg. Wir verwenden im Innenraum sehr, sehr viel Holz, im Außenbereich ganz viel Aluminium, Glattblech, wir trimmen das Ganze immer ein bisschen offroadig und dann kommen da eben immer Wohnwägen raus in einer Tropfenform, das beschreibt das Wort Teardrop.
Ja.
Die sind nach hinten so ein bisschen Coupé-artig immer abgeflacht, diese Fahrzeuge.
Aerodynamisch natürlich sehr, sehr gut und dazu noch schick.
Genau, so kann man es zusammenfassen. Aerodynamisch bietet es Riesenvorteile, gerade auch für Elektrozugfahrzeuge, das ist auch das, wo man die Richtung, in die wir immer ein bisschen gehen damit.
Ist auch ein riesiger Zukunftsmarkt. Man sieht das ja auch daran, dass sich einige der großen Hersteller, also der paar großen, die wir auf dem Markt haben, Hersteller sich ganz stark darauf gerade fixieren. Also Knaus mit dem Yaseo und auch Adria, das hatten wir ja zwei Folgen vorher mal über den Caravan was von gesprochen, mit dem Hans, da hat mir das mal angesprochen. Da gibt es viele Fahrzeuge mittlerweile, die in die Richtung gehen und das ist natürlich jetzt sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil das wirklich sehr kompakt ist und sehr leicht. Also was ich auf der Internetseite gesehen habe, ist ja schon erstaunlich leicht. Unter 750 Kilo zusätzliche Gesamtmasse ist schon knackig.
Genau, also das leichteste Fahrzeug, das wir bauen, das liegt bei 500 Kilo leer, sodass man halt seine maximal 250 Kilo hat. Realistisch, wenn die ein bisschen ausgestattet sind, wiegen sie ein bisschen mehr. Also man kommt am Ende eher bei einer Zuladung von 150 bis 200 Kilo raus. Aber das reicht halt für sehr viele.
Ja.
Und wir haben ja auch noch jetzt am Caravan-Salon ein etwas größeres Modell veröffentlicht, ne, für die Leute, die sagen, das ist mir jetzt ein zu harter Sprung vom normalen Caravan weg, haben wir das quasi nochmal mit einem, mit einer leicht entschärften Variante, haben wir für diese Leute dann nochmal gebaut, aber grundsätzlich sind es immer diese Gemeinsamkeiten, die alle unsere Fahrzeuge haben, kompakte, Reisefahrzeuge, die mit ganz vielen verschiedenen Zugfahrzeugen funktionieren, eine gute Qualität und ein sehr, sehr außergewöhnliches Design haben.
Cool. Ja, kann ich nur so unterschreiben, weil das ist das, was ich auf der Messe gesehen habe und was ich auch hier auf der Internetseite gerade wieder sehe. Ich habe es gerade vor Augen, einfach um das nochmal darzustellen. Das ist vollkommen perfekt umschrieben. Ich finde, zwei Highlights, die ihr habt, sind neben dem Design, ist es vor allem für mich auch die Heckküche, die ihr habt, die zur Seite rausziehbar ist. Das ist schon eine wirklich coole Sache.
Ja, das ist zum Beispiel aus einer ganz praktischen Sache entwachsen. Also ich war früher natürlich auch mal mit anderen Sachen unterwegs, auch mit einem ganz normalen Caravan, in Anführungszeichen, ganz normalen Caravan. Mhm. Und was für mich sofort klar war, dass ich halt immer draußen kochen möchte. Ja. Das war vom ersten Moment, in dem ich unterwegs war, klar, ich koche immer draußen. Habe das am Anfang halt immer mit so wackeligen Campingtischen gemacht. Mhm. So 20 Euro aus dem Aldi, weil wir quasi kurz vor dem Urlaub dann noch festgestellt haben, wir wollen ja draußen kochen. Und dann, wenn man mal rumguckt, man sieht das ganz oft, die Fahrzeuge sind alle fokussiert auf Innenküchen. Ja. In der Hauptsache kochen die Leute allerdings draußen, fast immer. Also ganz auf den Campingplätzen, ganz viele Leute kochen dann draußen auf dem Tisch, den sie sich aufbauen. Und das war für mich immer so eine Sache, wieso sind denn alle so drauf fokussiert, innen zu kochen? Also für mich war es immer eher eine Notlösung, innen zu kochen. Wenn es ganz, ganz schlechtes Wetter ist, dann gehe ich mal rein. Ansonsten immer draußen. Und deswegen haben wir natürlich dann gesagt, wir wollen es ja auch nicht bauen wie alle anderen. Wir fokussieren uns auf die Außenküchen. Und dafür ist unsere Marke eigentlich bis jetzt bekannt, dass wir sehr außergewöhnlich große Außenküchen haben. Und da kommen eben viele zu uns und sagen, ja, finde ich total sinnvoll. Lieber drin eine Notlösung für die Küche zu haben, dass ich in den 10%, wo ich mal nicht draußen koche, ja, dann rein kann, als andersrum. Und das ist auch wieder was alle unsere Fahrzeuge gemeinsam haben, egal in welcher Größe. Die haben immer in der Grundvariante eine Außenküche dabei.
Das ist cool. Für die ZuhörerInnen, es ist eine, ich nenne es mal Slide-Out-Außenküche. Also man kann hinten am Heck des Fahrzeugs eine Tür öffnen, dann rutscht da so eine Schwerlastschienenkonstruktion raus mit einem sehr schönen Holz, wo drin ein Kochfeld integriert sein kann. Ich glaube, es ist ein Gaskochfeld, wenn ich es richtig sehe. Ein Kompressorkühlbox, genau, ja, und ein Spülbecken mit drin ist. Mit zwei, ich glaube, ein 10 Liter Frischwassertank und Abwassertank und einer Pumpe, also Elektropumpe.
Genau, also da gehen auch ganz viele verschiedene Sachen, das muss man wissen. Ganz viele unserer Kunden stellen sich ihr Fahrzeug ja komplett selbst zusammen. Also da sieht kaum ein Fahrzeug aus wie das andere. Und das gibt es mit größeren Tanks, mit kleineren Tanks. Wir haben immer so eine Standardlösung. Da sind wir bei 12 Liter dann. Und dann gibt es aber halt auch Leute, die sagen, nee, ich brauche einen 30 Liter Tank, dann machen wir das auch. Aber eben halt dann nur auf Zuruf.
Sehr cool, aber das kann man bei euch auch alles machen. Also ihr seid eher so ein Individualbauer als jetzt so ein, ich nenne es mal Serie oder Katalogprodukt.
Ja, so kann man das auf jeden Fall beschreiben. Schön. Also auch wir sind natürlich schon auch in der Serie drin. Mhm. Das muss man sein, weil sonst werden die Fahrzeuge halt nicht nur exotisch in ihrer Ausstattung, sondern auch vom Preis.
Ja, logisch.
Die werden dann, wenn du halt alles individuell machst, dann wird es wahnsinnig teuer. Das ist etwas, wo wir uns selber jetzt erstmal nicht drin sehen. Also wir wollen schon, dass das Fahrzeuge sind, die, obwohl sie in Deutschland produziert sind, schon noch realistisch bleiben für unsere Kunden. Ja. Deswegen beschränken sich da viele drauf, dass sie das nehmen, was wir im Standard anbieten. Dann gibt es halt einige Exoten, die sagen so, nach dem Motto, ist mir jetzt erstmal egal, was es kostet, Hauptsache es ist gut, und dann machen wir auch ganz viele Sonderausbauten, cool, nach wie vor, das ist richtig.
Also ich meine, das ist ja was einen auch abhebt von vielen anderen, weil viele haben ja ein Produkt und sagen, du kannst das so haben, Ausstattungsvariante ABC und das war's. Bei euch kann man, natürlich kostet es Geld, aber man kann auch Individualwünsche umsetzen lassen, das finde ich sehr gut. Die Außenküche, du hast eben gesagt, Notlösung innen, kommt man von innen da auch dran?
Ja, also jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. damit die Zuhörer nicht verwirrt sind. Du hast wahrscheinlich gerade unsere Webseite angeguckt
genau.
und da wird ja aktuell nur unser Mini-Wohnwagen beworben.
Ja.
Und nicht das größere Fahrzeug, das wir jetzt neu veröffentlicht haben.
Mhm.
Wenn wir von dem Mini-Wohnwagen reden, da sind wir bei dem Fokus total auf Außenküche. Du kommst auch von innen da dran an diese Küche, an die einzelnen Elemente und kannst dann auch den Tisch, den man im Innenraum hat, zum Beispiel hernehmen, um zu kochen. Das ist das eine Fahrzeug. Dann gibt es ein zweites, größeres Fahrzeug, das nennen wir Kompaktwohnwagen. Da hast du eine Außenküche, kannst dir das aber auch so ausstatten, dass du eine vollwertige Innenküche zusätzlich dazu hast.
Ah, das ist cool.
Das siehst du jetzt wahrscheinlich gerade noch nicht. Da ist heute Abend ein YouTube-Video zu online gegangen, wo wir dann eine Roomtour gemacht haben von der Messe. Das wurde jetzt ganz frisch veröffentlicht, das Fahrzeug.
Also für euch ZuhörerInnen, das ist schon vor, ich weiß nicht, wir nehmen ein bisschen vorher, vor 2, 3 Wochen rausgekommen. Ich kann das ja mal in die Shownotes mit reinpacken oder ihr findet das bestimmt bei dem Insta-Post, den wir hierzu machen. Da könnt ihr das bestimmt finden, das Video, da verlinken wir es mal. Oder ansonsten halt bei Miniaturing auch oft im Insta-Profil, bin ich mir sicher, dass es da auch verlinkt ist.
Genau, genau. Also bis das, ich weiß nicht, wann genau der Podcast dann zu hören sein wird, aber bis das draußen ist, kann ich mir vorstellen, dass da die Webseite schon längst aktualisiert ist und man alle Informationen dazu findet.
Sehr cool. Ja, stimmt, den größeren hatte ich auch auf der Messe gesehen. Jetzt, wo du es sagst, das war mir da auch aufgefallen, dass er das kann. Ja, cool. Also man kommt aber trotzdem auch bei dem Kleinmodell von drinnen an, ich sag mal, die Küche dran, also an die Kühlbox und an das Kochfeld. Das werden jetzt mal wirklich alle Stricke reißen. Man will sich mal eben einen Kaffee machen oder zumindest mal ein Bier aus der Kühlbox holen, dass man da drankommt.
Genau. Also ja, genauso, wie ich es vorher gesagt habe, wir bieten die ganzen Lösungen auch für den Innenraum, aber wir richten nicht unsere Fahrzeuge darauf aus. Also unsere Fahrzeuge setzen immer die Annahme voraus, ich möchte mich draußen aufhalten und ich möchte draußen kochen. Dass es beim Campen dauerhaft regnet, das wissen wir natürlich und kalkulieren wir auch ein, aber wir gehen eben davon aus, dass das hoffentlich der niedrigere Anteil an der Urlaubszeit sein wird. Und dementsprechend sind auch unsere Fahrzeuge gebaut. Wenn es total regnet, gehst du rein. Da ist es aber halt nicht so komfortabel wie auf den Außenküchen. Beziehungsweise auch generell muss man dazu sagen, man kann die Außenküchen ja komplett mit Markisen oder Vorzelten überdachen. Das ist selbstverständlich auch möglich.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ihr bietet eine Markise an, ihr bietet ein Luftvorzelt an, wenn ich es gesehen habe. Ne?
Genau.
Cool. Das ist schon komfortabel. Da kann man dann auch den Außenplatz gut nutzen. Ich meine, das ist ja auch ein, du sagst es ja schon, das ist ja ein Touring-Fahrzeug, das ist ein Reisefahrzeug. Wir wissen alle, wenn das Wetter schlecht ist, fährt man einfach weiter. Also,
das ist das Allerbeste, genau. aber trotzdem auch mit dem ganzen Zubehör, es ist schon einkalkuliert, dass es auch regnen kann, selbstverständlich. Deswegen gibt es bei uns auch kein Zubehörteil, was sehr aufwendig im Aufbau ist. Deswegen ist es zum Beispiel ein Luftvorzelt, weil das aus unserer Sicht halt noch zusammenpasst mit dem Thema Touring, also Reisen. Das kann man einfädeln und aufpusten. Das kann man der Person zumuten, das mal zu machen, selbst wenn man nur einen Tag steht. Wenn es jetzt ein Zelt mit Gestänge wäre, dann bin ich persönlich ja da so ein ganz, ganz fauler Mensch und habe da eigentlich nie Lust drauf. Deswegen gibt es bei uns gar kein Vorzelt mit Gestänge zum Beispiel, weil das gar nicht so die Schiene ist, für was sich unsere Kunden interessieren.
Absolut verständlich. Ich glaube, die ZuhörerInnen kennen die Geschichte vielleicht. Ich habe mal mit einem Freund zusammen ein Stangenvorzelt aufgebaut, bei 36 Grad im Schatten und wir haben geflucht nach 3 Stunden und nass geschwitzt. Es war schrecklich. Nie wieder. Also erst recht passt das dann nicht damit zusammen. Das macht gar keinen Sinn, das da zu haben. Da ist Luftvorzelt schon die richtige Variante oder eine Markise ist da halt auch sehr passend. Ja, sehr
cool. Und Luftvorzelt kommt ja auch normalerweise bei uns nur dann zum Einsatz, wenn das Wetter wirklich so scheußlich ist, dass man sagt, selbst eine Markise hilft nichts mehr. Heißt dementsprechend auch, das Luftzelt ist eigentlich für Extrembedingungen gedacht. Also wenn es wirklich stürmt und da sind halt Luftvorzelte auch aus meiner Sicht einfach besser als Gestängevorzelte, weil halt nichts brechen kann.
Ja, absolut. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal echt einen guten Eindruck ins Fahrzeug bekommen. Ich habe gleich noch so ein paar technische Fragen, weil ich habe so ein bisschen was gesehen. Aber bevor wir da reinhüpfen, würde mich noch sehr interessieren und ich glaube auch die ZuhörerInnen, wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, einen Wohnwagen zu bauen?
Also eigentlich steckt da gar keine so riesige Vision dahinter. Das hat relativ einfach angefangen. Ich war unterwegs und habe quasi alle Campingkonzepte, die es gibt, einmal durchgetestet. Und ich hatte sozusagen an allem was zu nörgeln.
Okay.
Das war die Kombination Zelt mit Auto. Mhm. Das war ein normales Wohnmobil bzw. ein Bus, ein T2. Das war danach auch ein ganz normaler Caravan. Also das war so ein größeres Teil, ich glaube 1,6 Tonnen. Mhm. Und gut, Zelt war bei mir relativ schnell abgehandelt. Das war für mich nichts zum Reisen. Also aufbauen, abbauen, das
ja.
war, wenn es dann geregnet hat, das war für mich zumindest nicht für Rundreisen gedacht. Dann hatten wir den großen Wohnwagen, das habe ich zusammen mit meiner Freundin oft gemacht, mit der Michelle. Der große Wohnwagen, den fanden wir total toll, als ich den gekauft habe. Auch das Fahrzeug. Alles hübsch gemacht, große Küche, große Sitzgruppe, großes Bett. Wir sind dann losgefahren, hatten die Vorstellung, wir machen da eine Tour durch die Alpen. Und das ist halt in der Form überhaupt nicht aufgegangen. Wir waren froh, wenn er mal gestanden hat, der Wohnwagen. Also wir hatten immer Probleme mit dem Rangieren. Und deswegen hat es sich in dem Urlaub darauf beschränkt, dass wir an zwei verschiedenen Campingplätzen waren.
Mhm.
Und da hat ich dann persönlich gesagt, okay, das ist nicht die Art, wie ich reisen möchte. Ich muss nochmal ausdrücklich erwähnen, ich finde große Wohnwagen überhaupt nicht schlecht. Die haben total ihre Daseinsberechtigung.
Ja.
Nur so, wie ich es halt nutzen wollte. Dafür war es nicht. Hat der Wohnwagen gestanden erstmal, war es ein Palast. Absolut perfekt von der Ausstattung her. Dann ging es weiter. Ich bin bei einem VW-Bus gelandet. Da ist die Mobilität auf jeden Fall gegeben. Die ganzen Rundreisen, das funktioniert wirklich wunderbar. Da wiederum war für mich das Problem, ich war damals viel Kajak fahren im Wildwasser und ich musste immer, wenn ich zu einer Einstiegsstelle gefahren bin, das komplette Camp abbauen.
Ja.
Stühle, Tische, die draußen waren, alles abbauen, alles zusammenpacken, Boote aufs Dach und dann an den Fluss, da hat man meistens halt sehr kleine Zufahrtswege nur und das war auch so ein Faktor für mich, wo ich dann gesagt habe, ah, das ist mir jetzt eigentlich auch nicht. Ich hätte quasi gerne so ein Zwischending. Zwischen Wohnwagen und Van. Also es soll was sein, was man abhängen kann. Es soll aber nicht so groß sein wie ein normaler Wohnwagen. Und ich will eigentlich die Mobilität ähnlich haben, wie ich sie in einem Van habe. Und daraus ist eben diese Idee dann entstanden, okay, erstmal einen Wohnwagen sehr, sehr zu vereinfachen, sehr, sehr viel leichter machen, sehr, sehr viel kleiner machen, dass ich halt da nicht mehr in diesem Zwiespalt stecke. Nehme ich das Reisemobil und habe gar nichts zum Abstellen oder nehme ich den Wohnwagen, wo ich aber halt sehr standortgebunden bin. Und dann kam halt bei mir ein entscheidender Faktor noch dazu, ich wollte nur ein Auto haben. Also ich wollte mir nicht nochmal ein Fahrzeug mit einem Motor, Verschleißteilen, was alles dranhängt, dazu
ja.
kaufen, weil ich das halt im Alltag überhaupt nicht nutzen würde. Und ich fand das Konzept Wohnwagen, die Idee, ich erweitere das Zugfahrzeug, das ich eh habe, das fand ich immer das Richtige. Und auf dem Weg bin ich quasi wieder zum Wohnwagen zurückgekommen. Ich hatte mich zwischenzeitlich gedanklich vom Konzept Wohnwagen verabschiedet und dachte, nee, Van ist meine Welt. Und dann bin ich eben wieder darauf zurückgekommen und jetzt haben wir uns quasi irgendwo dazwischen angesiedelt. Also ein reisetauglicher Wohnwagen.
Ja, absolut. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist genau dieser Zwiespalt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, sehr gut kenne von uns, von mir. Wir reisen mit dem Wohnwagen und ich liebe den Wohnwagen und das Abhängen können, einen Standort haben können, also ihn abstellen, mit dem Auto woanders hinfahren können, sich die Gegend angucken oder ähnliches. Und wir sind auch so ein bisschen, ich sag mal, wir reisen so, wie du es beschreibst, aber wir haben einen großen Wohnwagen, weil wir halt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern reisen und auch ja, irgendwie das Geraffel dabei haben wollen.
Ja.
Haben uns das aber so, wenig wie möglich gemacht, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Also,
ich habe das gesehen.
Genau,
ich habe mir das natürlich alles auf Instagram angeguckt vorher.
Ja, sehr gut. Wir haben wirklich nur eine Markise, ein paar Stühle, sind sehr einfach im Aufbau, immer sehr schnell und reisen auch viel rum. Wir fahren viel von Platz zu Platz. Und da kann ich genau verstehen, dass das Fahrzeug, was ihr da habt, genau diese Nische füllt für alle Leute, die nicht wie wir irgendwie lange drum basteln wollen. Und ja, wenn man nicht mehr nicht zu viert reisen muss, sondern nur zu zweit, ist natürlich ideal, sowas Kompaktes zu haben.
Kinder sind natürlich schon ein Faktor, die es nochmal ein bisschen erschweren, weil ich kenne es jetzt von meiner Schwester, die hat 3 Kinder und die Kinder haben meistens mehr Gepäck als die Erwachsenen.
Ja.
Also da braucht man halt viel, viel mehr Platz.
Ja.
Aber das, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wohnt ihr dauerhaft in dem Wohnwagen?
Nee.
Oder nur sehr lange Zeit am Stück immer?
Ja, wir reisen, wir versuchen einmal im Monat mindestens ein Wochenende weg zu sein. Wir sind jetzt seit Anfang 22 jeden Monat mindestens 3 Nächte im Wohnwagen und dann auch regelmäßig größere Touren dabei. Immer wie es so, ja, die Arbeit und der ganze Drumherum zulässt. Die Kinder sind jetzt in der Schule, wir haben natürlich auch nicht unendliche Zeit, aber zum Beispiel war letztes Jahr Dänemark eine große Tour, wo wir 3 Wochen einmal komplett Dänemark bereist haben. Dieses Jahr war es Südfrankreich.
Ich nächste Woche hin.
Ach, schön. Ich hoffe, ihr habt so ein Wetter, wie wir letztes Jahr hatten.
Ich brauche vor allem viel Wind, weil ich bin da zum Kitesurfen.
Ah ja, perfekt.
Das Wetter ist mir eigentlich egal, Hauptsache es ist viel Wind. Also es darf auch regnen.
Ja, Wind hatten wir da auch immer sehr viel. Wir waren da auch viel an den Küsten unterwegs und wir haben auch viele coole Surf- und Kitespots gesehen. Das war schon sehr interessant. Wir haben uns öfter mal einfach hingesetzt, zugeguckt, weil es schon wirklich schön ist da. So am Rinkobing-Fjord da oben im Norden, das war schon echt schön.
Das, so, dann bin ich gespannt, ob ich das dann so auch bestätigen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall.
Ja, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass das gut wird. Wir hatten dabei halt auch noch einfach, weil letztes Jahr ja dieser super heiße Sommer war, wir hatten halt auch mal irgendwie 26, 28 Grad. Das ist halt für Dänemark echt ungewöhnlich.
Das ist ziemlich gut, ja. Also ja. Bei uns sind jetzt, glaube ich, eher so um die 17 irgendwas in die Richtung gemeldet. Aber wie gesagt, ich bin da schmerzbefreit. Ich hoffe, dass wir guten Wind haben und dann bin ich absolut zufrieden. Eine kleine Sache, die ist vielleicht jetzt untypisch für einen Podcast, dass ich dir Fragen stelle. Ich würde es trotzdem
gerne mal
kurz machen.
Sehr gerne.
Und zwar, ich habe ja wie gesagt auch euer Instagram-Profil mir alles angeguckt. Ihr habt jetzt, glaube ich, einen Weinsberg, wenn
richtig
im Kopf habe. Ne?
Ja, Karasito.
Kein Riesenwohnwagen, aber ein bisschen größer, ne?
Ja, 5 Meter Aufbaulänge, 7,20 Meter Gesamtlänge, 1,7 Tonnen Zulassung.
Okay, also schon.
Ja.
Wie viel Gesamtmasse?
1,7 Tonnen zusätzliche Gesamtmasse.
1,7 Tonnen. Genau, weil mit der Größenordnung war ich ja auch unterwegs. Die Rückfrage an dich: Wie kommt ihr klar mit dem Rundreisen? Also könnt ihr damit so ein bisschen, könnt ihr da auch wirklich hoch ins Gebirge und so kleine Schotterwege und so einen Kram fahren? Oder pendelt ihr eher zwischen den, ja, ich sag mal, größeren Campingplätzen dann?
Also wir fahren eigentlich immer auf Campingplätze. Größe ist da jetzt gar nicht, also wir sehen nicht sehr große Campingplätze. Wir nehmen auch mal Minicamping dabei, irgendwas Kleineres. Weil wir immer darauf achten, dass der Campingplatz einfach viel Platz bietet. Das ist uns immer recht wichtig. Es war in Dänemark wirklich extrem gut erfüllt. Da hatten wir teilweise Plätze, auf denen wir standen auf dem Campingplatz. Da hätte man noch 2 Fahrzeuge dazustellen können. Aber es ist meist ein Campingplatz. Wir haben kein Problem mit Schotterwegen auf Campingplätzen und sowas, aber so ins Gebirge. Ja, das Zugfahrzeug hat auch seine Größe. Dieses ganze Gespann hat Größe und Gewicht. Der Wohnwagen ist nur 2,30 breit, das ist der Vorteil. Der ist also recht schmal. Aber es ist jetzt kein, ich nenne es mal Offroad oder sowas Fahrzeug. Also wir kommen dabei jetzt nicht irgendwie eine Bucht runter und können uns da an den Strand stellen.
Okay. Das war nämlich zum Beispiel bei mir, also doch mal vorweg, ich kann das nur total nachvollziehen, so einen Wohnwagen. Ich habe ihn ja selber so genutzt. Der Punkt, wo es bei mir dann umgeschlagen ist, wo ich mich, wie gesagt, dann kurzzeitig vom Wohnwagen verabschiedet hatte, war, wir waren in Kroatien auf einer Insel und wollten Inselhopping betreiben, also möglichst viele verschiedene Inseln sehen. Und da gab es ganz viele kleine Campingplätze. Das Problem war nur, dafür musste man ganz steile und enge Wege runter zur Küste fahren. Also diese Inseln waren immer recht bergig und dann geht es so ganz kleine Wege runter. Da waren eigentlich nur Reisemobile und wir haben uns schon die ganze Zeit gefragt, warum sind da nur Reisemobile? Warum fährt da niemand mit dem Wohnwagen hin? Und dann haben wir das halt rausgefunden, weil es echt schweißtreibend war. Also wenn uns Leute entgegengekommen sind oder wie wir irgendwann mal rückwärts fahren müssten, das war echt heftig. Und irgendwann war es dann halt so, dass das so steil war, dieser Berg, dass wir mit dem Wohnwagen da hochfahren wollten. Und auf der trockenen Straße sind immer wieder die Reifen durchgedreht.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann quasi mit Ach und Krach diesen Wohnwagen wieder von diesem wunderschönen Campingplatz direkt am Meer unten wegbekommen, haben aber dann halt auch gesagt, okay, das machen wir nicht nochmal. Ob wir das nochmal hinkriegen und ob wir da nicht unser ganzes Auto mit zerstören. Und das war dann für mich der Punkt, der dann ein bisschen unbefriedigend war, dass wir dann gesagt haben, nee, wir gucken lieber, dass der Campingplatz eine gute Anfahrt hat, dass da große Straßen hinführen etc. Und an dem Punkt sind wir dann quasi umgeschwenkt und sind auf die Schiene gekommen, okay, wir wollen es kleiner haben.
Ja,
nochmal, absolut. Wenn der Wohnwagen gestanden hat, perfekt, absolut, absolut schön, große Sitzgruppe, alles dabei, was man irgendwie braucht. Es gibt, man kann auch alles transportieren, was man möchte.
Ja.
Aber ich glaube, so unterscheiden sich dann halt die Konzepte. Also auch ich als jemand, der Wohnwagen entwirft und konzipiert, kann ich dir komplett Brief und Siegel dafür geben, dass der Wohnwagen, den du hast, dass das so wie er benutzt, absolut logisch und richtig ist. Ne? Das ist einfach so ein bisschen eine andere Sparte, als wir sie jetzt eingeschlagen haben.
Ja, also ich würde sagen, wir sind eher in eure Richtung unterwegs mit einem normalen Wohnwagen, als es die meisten anderen Wohnwagen fahren. Es gibt ja ganz viele, die wirklich auch 2 Wochen an einem Platz stehen oder 3 Wochen und sowas. Und wir sind halt sehr viel unterwegs und fahren auch nur für 2 oder 1 Nächte weg. Da ist sicherlich so ein kompakteres Fahrzeug eigentlich sinnvoller, aber dafür haben wir halt ja, Kinder dabei, die Platz brauchen.
Ja, genau, das ist halt bei euch der Punkt einfach.
Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir das haben. Ich glaube, wenn wir zu zweit wären, hätten wir entweder auch ein Van, was ich mir vorstellen könnte, wobei ich dir vollkommen recht gebe, mich selber wird es stören, noch ein Fahrzeug zu haben, nochmal Fahrzeugpflege, Werkstätten und all sowas zu haben. Müsste also ein Daily werden für einen von uns beiden, weiß ich auch nicht, ob das so gut wäre. Dachzelt wäre mir wahrscheinlich, reizt mich sehr, aber wäre mir zu wenig feste Hülle und dann wäre es wahrscheinlich am Ende sowas wie das, was ihr anbietet. Das wäre wahrscheinlich für uns beide die ideale Lösung.
Ja, bei uns, die Familien, die zu uns kommen, die nehmen sehr häufig halt ein Dachzelt oben drauf. Aber das ist dann wirklich, das geht schon ein bisschen vom Wohnwagen weg. Also zu uns kommt eigentlich fast nie jemand und überlegt sich so, kaufe ich mir einen normalen, in Anführungszeichen normalen Wohnwagen oder kaufe ich mir Miniaturen. Zu uns kommen eigentlich immer die Leute, die sich überlegen, kaufe ich mir einen Van oder Miniaturen.
Ja.
Also wir haben tatsächlich normalerweise ganz wenig mit der Wohnwagensparte zu tun, obwohl wir einen Wohnwagen bauen. Ne? Sondern es ist immer viel mehr die Vanlife-Richtung. Also wenn ich jetzt eure Bilder so sehe, die ihr macht, dann kommt mir das auch immer eher ein bisschen wie Vanlife vor und weniger wie so der typische Caravaner, sage ich mal.
Ja.
Also ihr werdet eventuell, ihr seid vielleicht noch so konzeptionell ein bisschen von uns entfernt, aber nicht sehr weit.
Ich glaube, es ist so ein bisschen auch einfach, ich meine, wir sind reingestartet mit dem Wohnwagen und ich habe auf ein paar Sachen Wert gelegt, die sich über die Zeit auch entwickelt haben. Ich wäre mittlerweile eher offener für weniger Platz, für kompakter auch. Und ich glaube, wenn die Kinder noch älter werden, ist vielleicht sowas wie ein Dachzelt auch wieder ein Punkt, wo ich sage, ja, warum nicht für die? Andererseits ist für mich natürlich die Frage, wir reisen halt auch das ganze Jahr. Wir waren jetzt auch mal im Winter weg. Wir standen auch schon mal da, als alles gefroren war draußen. Und dann ist das halt schon ganz schön, wenn alle 4 Insassen warm liegen können.
Das stimmt. Also was ich auch immer sage, zum Beispiel für das Wintercampen, so Skifahren, da sind wir nur bedingt ausgestattet, weil der Raum dann halt einfach klein ist. Also von
absolut.
Der Isolierung her und Heizen passt das alles. Man kann auch im Winter damit durch die Gegend fahren und verschiedene Thermen oder sonst was besuchen. Aber wenn man dann noch den Wintersport dabei hat, dann braucht man einfach viel Platz, um die ganzen Sachen zu trocknen. da glaube ich auch, da fährt man dann mit einem größeren Wohnwagen irgendwann besser. Ja.
Wahrscheinlich schon. Wo du das Thema ansprichst, direkte perfekte Überleitung zu dem, was mich noch interessiert, nämlich Heizen. Ich habe gesehen, ihr könnt heizen im Fahrzeug. Isolierung habe ich schon gesehen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die wird gut sein. Ihr nehmt eine Sandwich-Bauweise, das kann nur gut isolieren. Und bei dem, ich nenne es mal, kleinen Volumen, was man hat, ist das ja auch absolut kein Problem, den warm zu kriegen. Aber ihr heizt elektrisch oder mit einer Dieselheizung, wenn ich es richtig gesehen habe, ne?
Also wir haben mittlerweile drei Varianten. Mhm. Einmal elektrisch, das ist eine Preissache, das ist das günstigste. Dann kann man das Ganze mit Gas beheizen. Mhm. Diese Option gibt es aber nur für unseren Kompaktwohnwagen. Wir haben einmal den Mini-Wohnwagen,
ja,
und dann den Kompaktwohnwagen mit Gas heizen. Das geht nur für den etwas größeren Kompaktwohnwagen. Ansonsten bei dem Mini-Wohnwagen verbauen wir, wenn man autark heizen möchte, in der Regel eine Dieselheizung. Mhm. Die ist halt von der Installation her sehr unproblematisch und die kann vor allem im Sommer auch entfernt werden. Das ist sehr praktisch dabei.
Darf ich fragen, wie ihr die einbaut? Ist die vorne im Staukasten dann drin?
Ja,
und genau. Und dann mit einem Schlauch rüber?
Genau, wir haben eine etwas längere Deichsel, als das vielleicht üblich ist, weil wir auf den Zugholben sehr, sehr viel Zubehörmaterial immer unterbringen. Mhm. Zum Beispiel auch eine Heizung.
Ja, sehr gut. Ja, das ist nämlich, und elektrisch heizt, ist das ein Heizlüfter? Wie macht ihr das dann?
Auch da gibt es zwei verschiedene Varianten. Wir haben auch einen guten Heizlüfter dabei, der halt die ganzen Sicherheitselemente drin hat, die man haben sollte, also Umkippschutz, Keramikheizung, dass da auch keine glühenden Elemente mit im Spiel sind, Thermostat etc. Da sagen wir unseren Kunden aber auch echt immer, das ist so ein kleiner Raum, nehmt einen Heizlüfter, probiert's aus, ihr kriegt das mit fast allem warm. Bei den Heizlüftern geht es eher darum, wie viel Geräuschpegel ist man bereit hinzunehmen.
Absolut.
Dann haben wir noch eine zweite Variante, das sind fest verbaute elektrische Heizungen, das sind solche Wandpaneele, die sind sehr schmal, die gehen auch komplett lautlos, die sind dann allerdings fest installiert, was viele bei den kleinen Wohnwagen halt nicht so gerne haben, weil sie sagen, naja, für mich ist das Heizen eher so ein Randthema. Viele planen ja bei uns, dass sie eher in der Sommerhälfte unterwegs sind. Das sind die beiden elektrischen Heizvarianten. Die anderen beiden Varianten hatten wir ja schon erwähnt. Gas, wie man es kennt, da verbauen wir Truma-Heizungen mit verschiedenen Ausströmern, wie ihr sie wahrscheinlich auch in eurem Wohnwagen habt.
Nee, wir sind voll elektrisch unterwegs.
Nicht?
Wir haben nämlich
voll
auch
elektrisch,
nur,
okay.
Ja, wir haben auch nur eine Elektroheizung und wir heizen unseren ganzen Wohnwagen mit einem Keramikheizlüfter. Zumindest wenn wir 230 Volt haben. Das braucht ihr bei elektrisch wahrscheinlich auch dann, ne?
Das werden wir immer wieder gefragt, kann ich das über eine Akkubox und Solarpaneele machen?
Nee.
Und ist die ehrliche Antwort, das kannst du 10 Minuten gefühlt machen, aber es gibt ja eigentlich nichts Ineffektiveres als elektrische Energie in Wärme umzuwandeln. Deswegen ist das mit solchen Akkus eigentlich nicht vereinbar. Dann kannst du, wir haben Akkus, die gehen bis 2400 Wattstunden. Selbst da kannst du dann ausrechnen, kannst du eine Stunde, eineinhalb heizen und dann ist die Kapazität leer. Also autark heizen mit Strom ist schwierig, es sei denn, man hätte einen Generator oder sowas dabei, aber das ist ja dann auch wieder Diesel verbrennen, um elektrischen Strom zu erzeugen, um den wieder in Wärme umzuwandeln, ist halt nicht sehr effektiv.
Da kann man besser eine Dieselheizung direkt einsetzen, das ist die
sinnvolle
Art. Deswegen habe ich auch eben so nachgefragt, weil wir ja auch nur elektrisch heizen und eine Dieselheizung immer in meinem Kopf irgendwo drin ist, ob man das irgendwie auch bei uns in den Wohnwagen kriegt, weil dann wären wir wirklich autark. Wir haben eine 100 Ampere-Stunden Batterie, wir haben Solar auf dem Dach, also Kühlschrank, Wasser, das läuft alles darüber. Mhm. Wärme ist noch das einzige Thema. Das heißt also, sobald es kalt wird, brauchen wir auf jeden Fall einen Campingplatz, um die Wärme zu haben. Da ist eine Dieselheizung eine gute Alternative. Ja, das.
Also ich würde tatsächlich, wenn du quasi Beratung haben möchtest, dann auch eher zur Dieselheizung tendieren, Weil wenn ihr alles andere elektrisch gelöst habt, also auch die Kochfelder,
ja.
dann lohnt es sich ja für euch gar nicht, jetzt nochmal das komplette Gasnetz zu installieren.
Richtig.
Dann lieber eine kleine, kompakte Dieselstandheizung. Da kriegt man überall auch den Brennstoff letztendlich an jeder Tankstelle dafür.
Ja.
Und die sind ja von der Leistung her auch, also wenn das ein bisschen isoliert ist, der Wohnwagen,
ja, super
dann
isoliert.
Kriegst du das auf Saunatemperaturen. Das
ja.
ist gar kein
ja.
Problem.
Ja, Isolierung ist bei uns auch echt kein Thema, weil das ist halt, Weinsberg baut er auch auf Sandwich-Bauweise und der ist wirklich, wirklich gut isoliert. Wir waren da schon bei echt kalten Temperaturen und haben mit unserem kleinen Keramiklüfter oft nur auf Echo-Stufe laufen lassen und den als Heizung genutzt. Weil unsere Heizung, also der Wohnwagen hat auch eine Heizung, der hat die Truma Freshwell 3000 Staukasten-Klimaanlage als Heizung. Ja, habe ich oft schon drüber gesprochen. Es ist nicht die beste Heizung. Es ist eine gute Klimaanlage, aber keine gute Heizung.
Okay.
Lassen wir es einfach so stehen.
Ja, und welchen Keramikheizlüfter habt ihr?
Wir haben den, ich glaube, von OceanTech. Wir haben den damals über AWN gekauft. Die sind ja mittlerweile leider insolvent gegangen, dieser Bootszubehörhändler. Den gibt es aber auch bei anderen. Das ist so ein kleiner grauer, es liegt so um dicken Daumen 70 Euro rum oder sowas.
Okay. Genau sowas haben wir eben auch.
Ja.
Ansonsten gibt es da auch immer von Ecomat, das sind,
ja.
glaube ich, die bekanntesten. Die sollen auch sehr gut sein, aber die habe ich zum Beispiel selber noch gar nicht getestet, weil die kleineren Heizungen immer ausgereicht haben.
Ja. Also für uns reicht der auch aus und wir haben ja jetzt keinen kleinen Wohnwagen und der heizt trotzdem vollkommen in Ordnung durch. Den Vorteil, den wir haben, der hat einen Echo-Modus, dann läuft er mit 400 Watt, 440 Watt oder sowas vor sich hin und ganz, ganz leise säuselt der nur so rum. Das heißt also, der stört auch nachts nicht.
Habt ihr öfters mal Probleme an den Campingplätzen, dass dort Elektroheizungen verboten sind? Ich weiß nämlich zum Beispiel bei unserem Kitecamp, wo wir jetzt hinfahren, sind Elektroheizungen verboten. Jetzt kann ich mal direkt gestehen, dass wir nicht vorhaben, uns daran zu halten, weil wir einen Heizlüfter haben, der halt auch auf 500 Watt läuft, wo wir uns halt auch denken, naja, das kann nicht das Problem sein. Also der Campingplatz bietet, glaube ich, eine maximale Entnahme von 2000 Watt an. Und es gibt wahrscheinlich einige Heizungen, die über den 2000 Watt auch liegen. Aber ist es ein Problem, das ihr kennt oder hat das euch bisher nie richtig eingeschränkt?
Wir haben es noch nicht mitbekommen. Es gibt immer mal wieder Plätze, ich habe öfter davon gehört, dass es das gibt. Ich sehe es allerdings so ein bisschen wie du. Unser Heizlüfter läuft meistens nur sehr wenig vor sich hin. Wir haben ja nun mal auch vier persönliche Heizungen. Also ich meine, Mensch, ist ja auch eine gute Heizung, vier Stück davon bei uns drin. Wir fahren halt voll elektrisch. Ich buche auch, wenn ich einen Platz mit Elektro buche, weil ich weiß, ich brauche den Strom, mindestens einen 10 Ampere Platz und dann gehe ich davon aus, dass ich da alles nutzen kann. Dann dürfte ich auch nicht kochen, weil unser Kochfeld zieht 3900 Watt, wenn ich alles anmache. Ist halt Induktionsfeld. Das, ne, braucht halt Leistung.
Okay. Ja, nee, aber das ist auch das, was ich bisher gemacht habe, die Erfahrung, dass es meistens nicht darum geht, dass eine Heizung verboten ist oder nicht, sondern nur stellt die Infrastruktur das zur Verfügung,
ja.
dass du halt die 2000 Watt raus, also bei mir sind es bei einer Heizung maximal 2000 Watt, und da gibt es halt dann eigentlich nie Probleme. Und klar, wenn du jetzt sagst, das ist ein Induktionskochfeld mit 3000 Watt, ich weiß nicht, was die Campingplätze da befürchten, dass jemand mit einer 4000 Watt Heizung kommt. Ich persönlich kenne keine Elektroheizung, die 4000 Watt braucht.
Ich glaube, das Problem ist ein bisschen dabei, wenn man dann im Winter unterwegs ist, wenn es wirklich kalt ist und man lässt das die ganze Zeit laufen, zieht halt die ganze Zeit relativ viel Leistung. Und kann ein Problem der Elektrik sein natürlich, dass die Leitungen erwärmen, weil das Kochfeld, wie lange kocht man? Vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Dann ist schon gar nicht mehr auf volle Flamme die ganze Zeit. Wir haben auch Gas mit dabei. Also wir haben einen Gaskocher mit dabei mit einer Gasflasche und wir haben auch noch so ein ganz kleines Ding mit so einer, ja, diese Haarspray-Dosen nenne ich es immer dabei, für Notfälle. Das heißt, das können wir auch machen, wenn wir autark stehen. Aber ich glaube, das Problem ist eigentlich die, wenn man richtig Vollleistung zieht und dann so eine, wenn man die ganze Zeit Saft raussaugt. War bei uns jetzt im Sommer der Fall. Wir hatten die Klimaanlage fast dauerhaft durchlaufen. Ich habe aber auch vorher extra darauf geachtet, dass das für den Platz kein Problem ist, dass Klimaanlagen zugelassen sind, dass Dauernutzung zugelassen ist. Und das wäre anders auch nicht gegangen.
Okay, ja, das ist ja dann doch mal ein guter Tipp eigentlich für alle Klimaanlagen, die Problematik, da ich ja noch nie eine Klimaanlage selber genutzt habe im Fahrzeug, war mir zum Beispiel auch nicht so bewusst. Heizen umgehe ich, wie gesagt, immer mit, ich lasse es sowieso nur auf 500, 600 Watt oder sowas laufen. Deswegen war das nie ein Problem, egal wo ich war. Ja. Aber mir ist natürlich aufgefallen, dass es immer mal wieder dabei steht. Und da sind dann aber oft auch die Anschlüsse etwas begrenzt. Ich weiß nicht, wie man so eine Elektrik vom Campingplatz runterregeln kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt zum Beispiel in Dänemark einen Campingplatz mit 7 Amperestunden. Ja. Also da kann man einfach auch, vielleicht haben sie das deshalb draufgeschrieben, da kann man auch keine große Heizung laufen lassen.
Genau, das ist, da kann ein Heizlüfter, läuft auch ein Problem, aber wenn man halt sowas wie unsere Elektroheizung nimmt oder auch wenn man die Truma, die normalen Heizungen von denen nimmt oder Dometic, die normalen Heizungen nimmt, die größeren, die Gas, die auch elektrisch zuheizen können, die ziehen dann schon mal deutlich mehr. Die brauchen vielleicht auch mal 10 Ampere und dann fliegt halt eine Sicherung raus. Und das wollen die wahrscheinlich auch nicht jeden Tag, dass da 12 Mal die Sicherung überall rausfliegt.
Ja. Das stimmt.
Ja,
sehr
schön.
Unpraktisch.
Ja, aber bei dem kleinen Volumen, das ihr habt, ist natürlich das Heizen auch nochmal einfacher. Also bei beiden Fahrzeugen sind ja relativ klein vom Volumen und dann heizt sich das ja deutlich einfacher auf, wenn man dann drin ist und ja, einfach da ist.
Exakt.
Ja, cool. Das war ein richtig schöner Einblick in, wie ihr auf die Idee gekommen seid, Wohnwagen zu bauen. Das muss ich jetzt mal sagen, das höre ich immer wieder, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt. Meistens ist es eine Problemlösung. Wir haben jetzt schon mit einigen gesprochen, die Produkte gemacht haben. Und immer ist es irgendein Problem, das einen selber gestört hat und man will eine Lösung finden. Das hast du ja auch gehabt. Du hast nicht das richtige Fahrzeug für dich gehabt, also baust es dir einfach mal selber. Und jetzt verkaufst es halt.
Genau, also zwischen diesen beiden Punkten, die du jetzt genannt hast, ist natürlich ziemlich viel Zeit vergangen. Ich musste natürlich auch einiges an Naivität ablegen. Also ursprünglich 2018 dachte ich quasi genauso, wie du es gesagt hast, naja, cooles Fahrzeug, hast du einmal gebaut, machst du halt nochmal. Wenn das andere Leute haben möchten, dann verkaufst du das denen auch. Das hat sich dann halt schon ziemlich schnell gezeigt, okay, ganz so einfach und romantisch wird es dann nicht. Also es dauert schon richtig, richtig lange, bis man ein wirklich gut funktionierendes System aufgebaut hat, das wirklich dafür sorgt, dass diese Fahrzeuge zuverlässig in immer der gleichen Qualität bei uns aus der Halle rausrollen können. Aber ich denke trotzdem, so die ganze Seele von dem Produkt steht halt dadurch, wenn man einen persönlichen Bezug dazu hat, das persönlich nachempfinden kann. Und das ist auch was ganz Tolles bei unserem Team. Die meisten Leute, die bei uns dazukommen, haben irgendwas mit Camping und Handwerk zu tun. Also gefühlt jeder Zweite bei uns hat schon mal einen Bus ausgebaut. Manche bauen immer noch Busse aus nach der Arbeit, also nutzen dann auch gerne mal bei uns die ganzen Werkzeuge, die es so gibt, und leihen die sich dann aus, um abends noch an ihren eigenen Projekten weiter zu basteln. Und das gibt halt ganz viel positiven Input für Lösungen, die halt dann nicht an dem Nutzer komplett vorbei entwickelt werden, sondern die halt darauf zugeschnitten ist, was Leute so im Alltag für Probleme haben.
Perfekt.
Also
genau
im Camping-Alltag für Probleme haben.
Ja, aber genauso soll es ja sein. Von Campern für Camper, da kommen die besten Lösungen bei rum. Sehr schön.
Ich bin zumindest sehr zufrieden, ja.
Das freut mich. Das finde ich sehr cool. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die tolle Folge, für das nette Gespräch. Es war sehr, sehr interessant, der Einblick ins Fahrzeug, in die Produktion, in die Idee dahinter, in euch. Finde ich sehr cool. Ich sage Dankeschön. Wenn du noch Fragen hast, hau raus. Ich bin mehr als zufrieden.
Ja, ich kann das dankbar zurückgeben. Wie gesagt, ich hatte bisher noch keinen Podcast gemacht, finde das aber eigentlich echt eine angenehme Sache. Und ja, gerne wieder, wenn du da mal in die Richtung was machen möchtest, melde dich einfach. Dann machen wir das wieder, hat nämlich Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und jetzt einmal an alle ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen noch habt an Hannes oder natürlich auch an uns, unsere Insta-Kanäle einfach aufrufen. Es ist Miniaturing oder bei uns ist es kara_und_wir. Oder auch einfach eine E-Mail an mich schicken, tobi@kara-und-wir.de. Da kriegt ihr mich. Immer gerne eine E-Mail schreiben und ich glaube, den Hannes könnt ihr auch einfach ansprechen.
Genau. auf allen Kanälen, entweder Instagram oder per Mail, das ist dann die info@miniaturien.de. Wenn man in Kontakt treten will, geht das auf jeden Fall sehr, sehr leicht.
Super. Dankeschön und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Ciao, ciao.